온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 592. Während Deutschland und Europa immer weiter nach rechts rutschen, gewann in Mexiko die linke Morena-Partei mit Claudia Sheinbaum. Dazu hört ihr ein Gespräch von unseren Reportern vor Ort. Weiter geht's dann nach Bolivien. Christian Rollmann schaut für uns hinter die Kulissen. Dort tobt, international weitgehend unbeachtet, ein erbitterter Machtkampf zwischen dem aktuellen Präsidenten Luis Arce und seinem Vorgänger Evo Morales. Last but not least, um euch etwas aufzuheitern, Radio Lora aus Zürich gibt das Mikrofon mit seinem Programm Mujeres an MigrantInnen und Flinter aus Lateinamerika. Lautstark und mit einem spektakulären Programm jeden Dienstag. Dies stellen wir euch in unserem Onda Rheinhörer vor. Eine lauschige halbe Stunde wünscht das Onda Infoteam.
Onda Info Nachrichten. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, am 2. Juni hat Mexiko mit Claudia Sheinbaum nicht nur erstmalig eine Frau zur Präsidentin gewählt, sondern auch der linken Morena-Partei ein zweites Sexenio, eine zweite Amtszeit von 6 Jahren, beschert. Sheinbaum gewann mit fast 60% der Stimmen, deutlich vor Xochitl Galvez, der Kandidatin der seltsamen Oppositionsallianz aus rechter PAN, altlinker PRD und der PRI, der Partei, die Mexiko 7 Jahrzehnte lang dominiert hatte. Galvez bekam gerade einmal 27,5%. Auch ansonsten war es ein mehr als guter Wahlsonntag für Morena. In der Abgeordnetenkammer stellt sie die Mehrheit, gewann die Gouverneurswahlen in 7 der 9 Bundesstaaten, in denen gewählt wurde. In Mexiko-Stadt kann Morena ebenfalls weiterregieren. Dort gewann Clara Brugada, wenn auch deutlich knapper als Claudia Sheinbaum auf Bundesebene. Zur Einschätzung hat unser Kollege Wolf mit Gerold Schmidt gesprochen, dem Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Mexiko-Stadt.
Wir wussten alle, dass Sheinbaum gewinnen wird. Das war jetzt nicht so verwunderlich. Aber die Dimension war doch etwas erstaunlich. Wenn ich es richtig sehe, außer Aguascalientes hat sie in allen Bundesstaaten die meisten Stimmen. Hier hat sie die meisten Stimmen. Wie erklärt sich dieses so hohe Ergebnis?
Ja, in der Tat, in dem Ausmaß völlig erstaunlich, weil sie hat ja auch im Norden, wo die Bevölkerung ja eher als konservativ eingestellt gilt, abgeräumt, kann man schon fast sagen. Ich sehe so 3 Faktoren eigentlich, die dafür verantwortlich sind. Ich fange mal mit der rechtskonservativen Oppositionsallianz an. Die hatte einfach inhaltlich nicht wirklich was anzubieten, also haben verzweifelt am Ende noch versucht, Sozialprogramme anzupreisen, die dann noch weitgehender sein sollten als die, die unter der Regierung López Obrador eingeführt wurden. Und das hat, glaube ich, niemand von der Bevölkerung geglaubt. Die waren einfach nicht glaubwürdig. Sie hatte inhaltlich, hatte Xochitl Galvez einfach nichts anzubieten und immer nur diese Attacken gegenüber der Kandidatin Claudia Sheinbaum, die dann einfach ruhig geblieben ist und das hat an sich abprallen lassen. Das war sicher ein Faktor. Der zweite Faktor, muss man sagen, López Obrador. Es war ein Plebiszit über seine 6 Jahre Regierung sicherlich. Und offenbar, trotz aller Probleme, die es ja gibt in Mexiko nach wie vor, ist das bei der Mehrheit der Bevölkerung als eine positive Regierungszeit einfach hängen geblieben. Und vor allen Dingen auch bei der armen Bevölkerung. Und der dritte Punkt, die Kandidatin selber, der die Bevölkerungsmehrheit offensichtlich zutraut, die nächsten 6 Jahre gut her über die Bühne zu bringen in Mexiko, weil die Wahlbeteiligung mit 70% ja auch besonders hoch. Und dann kommt dieses Ergebnis zustande, was niemand vorher so erwartet hat in der Deutlichkeit.
Es war ja schon auch erstaunlich, Mexiko-Stadt stand ja ein bisschen auf der Kippe, weil in Mexiko-Stadt ja doch viele Leute sich auch abgewandt haben aus dem Mittelstand, auch kritische Linke zum Teil, weil sie so empört oder entnervt waren. waren von der Art und Weise, wie López Obrador sie angegangen ist, dann hat jetzt doch mit Clara Brugada die Morena-Kandidatin ganz deutlich gewonnen. Ist es denn doch hier so, dass die Morena weiterhin die wichtigste Partei ist?
Na, die stärkste Partei ja auf jeden Fall. Also Clara Brugada hat ja so um die 50% der Stimmen bekommen. Letztendlich war sie auch offenbar für die Mittelschicht als erklärte Feministin, auch mit linkeren, radikaleren Positionen als Claudia Sheinbaum, doch nicht das große Schreckgespenst. Und auch hier gilt wieder, wenn man sieht, also die Opposition, der ja schmutzige Immobiliengeschäfte nachgesagt werden, mit ihrem Kandidaten, der direkt darin verwickelt sein soll, hat auch nicht überzeugt. Also die Opposition hat in Mexiko-Stadt viel mehr Stimmen bekommen als im Landesdurchschnitt, das schon. Aber letztendlich war, glaube ich, wieder die Entscheidung einer ganz knappen Mehrheit. Diese Opposition wollen wir nicht in der Hauptstadt als Stadtregierung haben.
Mindestlohnerhöhung, Grundrente, andere Sozialprogramme eine wichtige Rolle gespielt haben in dieser Wahl. Ne? Also sagen wir mal, die Dinge, die sich positiv auf die Armutsbevölkerung ausgewirkt haben, der Politik von López Obrador. Aber welche Rolle? Ich meine, gleichzeitig parallel hat ja die Gewalt immens zugenommen oder ist zumindest auf gleichem Level geblieben. Hat es denn gar keine Rolle oder nur eine geringfügige Rolle gespielt, diese Gewaltexzesse? Ich meine, mir fällt zum Beispiel Chiapas ein, wo die Mafia-Präsenz immens zugenommen hat in den letzten 1-2 Jahren. Trotzdem in Chiapas sehr deutlich Morena abgesahnt und scheint auch dort die Gewinnerin zu sein. Welche Rolle spielte diese Gewalt in dem Wahlkampf?
Ja, ich persönlich hätte gedacht, dass diese Gewalt schon eine größere Rolle gespielt hätte, beziehungsweise dass sich das auch negativ auf das Wahlergebnis von Morena ausgewirkt hätte. Also ich kann nur ein bisschen spekulieren. Ich glaube einfach, die Opposition war keine wirkliche Alternative für viele Menschen. Ich würde aber auch sagen, das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, das kann auch vielleicht mal schnell umkippen, weil diese Gewaltsituation, wie du sagst, also zumindest nicht besser geworden ist. Einige sagen noch schlimmer. Dass nochmal 6 Jahre weiter so diese Situation zu haben, kann man sich kaum vorstellen, dass die Bevölkerung das mitmachen will und dann nach wie vor so in solcher Deutlichkeit hinter der Regierung steht.
Es gab ja auch große Kritik an López Obradors Führungsstil, ne? Seine Selbstherrlichkeit, seine scharfe Angriffe auf Kritiker und Kritikerinnen, eine völlig anachronistische Energiepolitik. Ist von Sheinbaum denn da was anderes zu erwarten?
Ob das in der Sache so viel anders wird, also wie weit sie für Kontinuität steht, vielleicht auch für gar nicht so radikale Reformen, obwohl das unter Umständen aufgrund der Mehrheitsverhältnisse jetzt möglich wäre, das muss man abwarten. Vom Stil her, glaube ich schon, ist sie anders. Diesen wissenschaftlichen Hintergrund als Physikerin und Energieingenieurin zu haben, also gerade bei der Energiewende mehr hin zu erneuerbaren Energien, weg von den fossilen Brennstoffen. Da kann man schon, glaube ich, was von ihr erwarten. Da hat sie auch ganz wichtig gesagt, dass wenn mehr auf andere Energien gesetzt wird, dass es dann aber eine gerechte soziale Energiewende sein muss, weil wir in Mexiko das Problem haben, dass viele Megaprojekte, Großprojekte mit erneuerbaren Energien der Bevölkerung, der einfachen Bevölkerung erstmal gar nichts bringen.
Können denn Feministinnen oder Frauen im Allgemeinen mehr erwarten?
Eine ganz spannende Frage. Einerseits wird zum Teil gesagt, ja, Sheinbaum selber, Claudia Sheinbaum ist Feministin. Andererseits hatte sie mit den Protesten der radikalen Feministinnen hier in Mexiko-Stadt schon ihre Probleme und tat sich schon sehr schwer, da in einen Dialog zu treten. Clara Brugada hat ihre Basis bei den städtischen Bewegungen, gilt als ausgesprochene Feministin, die ihre Positionen auch vertreten wird und die da sicher offener ist, auch für Dialog und Zusammenarbeit, auch mit radikaleren feministischen Bewegungen. Und da muss man mal sehen, ob sie da so ein bisschen als Antreiberin auch für die Präsidentin wirken kann, um da Dinge zu bewegen.
Ich denke jetzt gerade dran, dass ja doch der ganze politische Apparat weiterhin sehr maskulin geprägt ist. Insbesondere fällt mir jetzt auch ein, sagen wir mal, das Militär. López Obrador hat das Militär immens in seiner Macht gestärkt. Das Militär kontrolliert mittlerweile Flughäfen, große infrastrukturelle Projekte und auch die Migrationsbekämpfung, wenn man so will. Wird sich Sheinbaum, sagen wir mal, in diesem doch patriarchalen Apparat durchsetzen können?
Auch das eine spannende Frage, die einfach mit der Zeit nur beantwortet werden wird. Sie hat ja erst mal gesagt, dass sie gar nicht so viel gegen die Militarisierung machen will. Es war leider so die letzten 2 Jahre vielleicht, dass sie sich wenig abgegrenzt hat von den offiziellen öffentlichen Vorstellungen von López Obrador. Sie wird jetzt die Macht haben, wenn sie will, die auszunutzen und sich da abzugrenzen. Und ich würde nicht ausschließen, dass sie das Zeug dazu hat, da wirklich nicht von heute auf morgen, aber langsam auch Einfluss des Militärs zurückzudrängen, wenn sie es wirklich will.
Schon López Obrador hat sehr viele Sozialprogramme eingeführt, die viel Geld kosten. Und Claudia Sheinbaum will die natürlich weiter betreiben. Ist denn das alles finanzierbar?
Das ist die große Frage. Claudia Sheinbaum hat gesagt, das ist finanzierbar. Es gibt andere Stimmen, die sagen, ohne eine wirklich einschneidende Steuerreform mit viel stärker progressiven Steuersätzen, die dann auch die Unternehmen und die reiche Bevölkerung, die Eliten wirklich mal zur Kasse bittet, bei der Besteuerung ist es gar nicht finanzierbar.
Interessant, in dem Zusammenhang ist ja schon, dass López Obrador, der ja sonst durchaus einen sehr polarisierenden und populistischen Diskurs im Interesse der Armen hat, dass er auch von dieser Steuerreform nicht wirklich was wissen wollte, ne?
Ja, er hat halt kalkuliert. Er hat ja auch viele Leute noch aus der Opposition mit in die Morena geholt, weil das eben auch Stimmen bedeutet. Aber es gibt auch ganz böse, heftige Aussagen, dass er sozusagen, ich sage das mal jetzt, das ist ein Zitat, Müll eingesammelt hat aus der Opposition, wo es Leuten nur um Posten ging, die aber bestimmte Wählerinnenstimmen mitbracht.
Claudia Sheinbaum hat 60% bekommen. Die Mehrheit der Bundesstaaten werden von Morena mittlerweile kontrolliert. Es sieht so aus, dass im Parlament eine Zweidrittelmehrheit für die Koalition existiert und im Senat ist es noch unklar. Das ist auf eine gewisse Art sicher schön für die Morena, erinnert mich aber auch ein bisschen an alte Zeiten der PRI, die ja auch als ehemalige Staatspartei sehr viel, also praktisch die absolute Macht hatte. Sind da nicht auch Risiken mit verbunden?
Natürlich sollte sie noch im Senat eine Allianz schmieden mit Einzelpersonen oder mit dem Movimiento Ciudadano, der Bürgerinnenbewegung, die relativ gut abgeschnitten hat. Und dann hat sie die Macht, das durchzusetzen, zumindest im Parlament, was sie durchsetzen will.
Bolivien, Oruro, eine der Städte auf dem andinischen Hochplateau. Der Kongress einer indigenen Organisation findet hier statt. Und auf gut 3700 Metern über dem Meeresspiegel fliegen ordentlich die Fetzen. Plastikstühle werden zu Wurf geschossen, Dutzende Menschen gehen mit Fäusten aufeinander los.
Wir sehen seit letztem Jahr eine Spaltung der Regierungspartei MAS. Die innerparteilichen Konflikte führen dazu, dass wichtige Gesetzesvorhaben auf Eis liegen. Durch die Polarisierungen entstehen auch Risse in sozialen Organisationen. Das ist eine Zeitbombe. Jeder Konflikt könnte plötzlich explodieren,
sagt Lucia Vargas von der Coordinadora de las Mujeres, einem Dachverband feministischer Organisationen. MAS, Movimiento al Socialismo, Deutsch Bewegung zum Sozialismus, das ist die Partei, die seit 2006 fast durchgängig Bolivien regiert. Erst war Evo Morales Präsident, bis dieser 2019 wegen Wahlbetrugsvorwürfen die Segel streichen musste. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde 2020 sein langjähriger Wirtschaftsminister Luis Arce zum Staatsoberhaupt. Jetzt liegen die beiden miteinander im Clinch. Schlägereien zwischen ihren Lagern sind keine Seltenheit. Lucia Vargas:
Wir bedauern sehr, dass keiner der beiden MAS-Flügel im Auge hat, wie es mit dem Land weitergeht. Wie wir zum Beispiel der Finanzkrise entgegentreten oder die Pandemie der Gewalt gegen Frauen bekämpfen. Stattdessen wird gerade nur diskutiert, wer 2025 Präsidentschaftskandidat wird.
Bolivien steht am Rande einer Wirtschaftskrise. Dem Land geht nämlich zunehmend das Gas und Öl aus. Die Bodenschätze hatten jahrelang für günstige Energiepreise gesorgt und zudem Dollars ins Land gebracht. Mit diesen wurden beispielsweise die Preise von Grundnahrungsmitteln niedrig gehalten. Die Währung Bolívar unterlag viele Jahre kaum Schwankungen und die Inflationsrate war vergleichsweise niedrig. 2009 erregte das linksregierte Land mit seiner fortschrittlichen Verfassung weltweit Aufsehen. Vargas von der feministischen Koordinationsstelle erinnert sich an die verfassunggebende Versammlung.
Das war eine sehr wichtige Etappe in der bolivianischen Geschichte. Als Frauenorganisationen konnten wir einbringen, welches Land wir wollten. Nämlich eines, wo Frauen und die indigene Bevölkerung nicht mehr ausgeschlossen sind.
Dank Quotierungsregeln in der plurinationalen Verfassung müssen die Hälfte aller politisch gewählten Ämter durch Frauen besetzt werden. Heute zählt der Andenstaat daher zu den weltweit führenden Ländern in Sachen Geschlechterparität im Staat. Auch der Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheit verbessert sich für Frauen stetig. Und im öffentlichen Leben ist schon seit jeher unübersehbar, dass Frauen den Laden am Laufen halten.
Es gibt Gesetze, aber wir Frauen werden weiterhin unsichtbar gemacht und abgewertet. Es gibt dieses Land, weil es Frauen gibt. Sie schenken das Leben, übermitteln Werte und leisten Widerstand gegen Ungerechtigkeiten. Das alles kommt nicht von Männern, sondern von uns Frauen.
Sagt Miriam Suarez von der Casa de la Mujer. Das Frauenhaus liegt in Santa Cruz de la Sierra, Boliviens größter Stadt im Südwesten des Landes. An einem großen Kreisverkehr, zentral gelegen, führen Aktivistinnen von hier ihren Kampf für Gleichheit, Autonomie und gegen das Patriarchat. Suarez ist auch im fortgeschrittenen Alter noch voller Feuer für radikale Gesellschaftsveränderung. Während der letzten Diktatur, die bis in die 80er Jahre reichte, war sie im Exil. Als sie wiederkam, sagte sie mit ihren Mitstreiterinnen, wir brauchen ein Haus für Frauen. Das war 1990.
Das Haus ist ein Kosmos, in dem wir Gesundheitsfragen, insbesondere Gewalt gegen Frauen, mit politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen zusammenbringen. Und natürlich mit sexueller Vielfalt und Geschlechteridentitäten. Das Frauenhaus ist also ein bisschen von allem.
Zum Frauenhaus gehört auch ein Refugio. Ein Raum mit Stockbetten, in dem Frauen, die zu Hause Gewalt erleben oder sich bedroht sehen, temporär Unterschlupf finden können. Daneben leistet das Zentrum auch juristischen und psychologischen Beistand. Die Casa de la Mujer ist mittlerweile eine echte Institution. Ein Grund für die Bekanntheit ist unter anderem die eigene Radiostation.
Una campaña contra la violencia machista, realizada por Casa de la Mujer y Cuso Internacional Bolivia. Saludamos a todos los oyentes y las oyentes de Radio Alternativa 103.0, la emisora de la Casa de la Mujer. El día de hoy,
la radio viene a complementar la tarea, ¿no?
Mit unserem Radiosender ergänzen wir unsere Arbeit. Er ist ein Werkzeug, um unsere Ideen zu verbreiten. Wir prangern damit an, wie viele Frauen geschlagen, vergewaltigt oder ermordet wurden. Aber wir reden nicht den ganzen Tag über Gewalt, sondern auch über andere Themen, die uns sehr interessant erscheinen.
Gewalt gegen Frauen ist auch in Bolivien alltäglich. So wurden im letzten Jahr im Schnitt pro Tag 142 Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt angezeigt. 2023 sind 83 Frauen Opfer von Feminiziden geworden. Wenngleich es mittlerweile mehrere Gesetze gegen Gewalt gegen Frauen gibt, laufen diejenigen, die Anzeige erstatten, Gefahr, im Nachhinein ermordet zu werden. Es fehlt der Schutz.
Es ist nicht so, dass die Regierung uns die Gesetze einfach geschenkt hat. Wir Frauen haben sie in die Enge getrieben und gesagt, entweder ihr stimmt zu oder ihr stimmt zu. Aber das große Problem ist, dass die Gesetze nicht angewendet werden, weil Geld oder politischer Wille fehlt. Klar sehen wir Fortschritte, aber wir haben viel mehr von der Mas-Regierung erwartet und fühlen uns betrogen.
Sagt die Sprecherin des Frauenhauses Miriam Suarez. Auch Manuel Morales zieht nach knapp 2 Jahrzehnten Mas-Regierungen eine kritische Bilanz. Er ist Sprecher des Nationalen Komitees zur Verteidigung der Demokratie, CONADE. Wo steht das Land nach 18 Jahren Regierungsverantwortung der Partei, die sich Bewegung zum Sozialismus nennt?
Es gibt viele Arten von Sozialismus und alle können sich Sozialisten nennen, aber hier in Bolivien gab es einen falschen Sozialismus und einen falschen Indigenismus. Der Regierung geht es eigentlich nur darum, sich an der staatlich kontrollierten Wertschöpfung zu bereichern.
Der MAS hat sich viele progressive Werte auf die Fahne geschrieben. Aber nicht nur mit Blick auf die Situation von Frauen fehlt dabei die Durchsetzung. So ist Bolivien heute beispielsweise das Land, das am meisten Amazonas-Regenwald abholzt, um auf den Flächen Zuckerrohr für Biosprit zu pflanzen. Und das trotz festgeschriebener Rechte der Natur in der neuen Verfassung. Der Demokratieaktivist Morales.
Der MAS ist bald 20 Jahre an der Regierung und ich glaube, dass es in Bolivien kein politisches Projekt schafft, länger zu überleben. Die Krise des MAS bringt eine Krise der Linken mit sich, weil die Leute zu dem Schluss kommen, Linke und Rechte sind beide autoritär und korrupt. Der MAS hat es nicht geschafft, einen ethisch-moralischen Unterschied zu machen.
Aktuell stehen die Chancen von Präsident Arce nicht schlecht, im nächsten Jahr erneut auf dem Ticket des MAS kandidieren zu können. Viele Basisbewegungen unterstützen seine Kandidatur, wie beim Parteitag Anfang Mai deutlich wurde. Evo Morales, der in Abwesenheit als Parteivorsitzender abgewählt wurde, erklärte die Versammlung für illegitim und kündigte einen Gegenkongress an. Die innerparteilichen Kämpfe werden also fürs Erste weitergehen. Wer letztlich 2025 kandidiert, für die Feministinnen ist das nicht so wichtig. Denn sie wissen, dass ihnen nichts geschenkt wird und gesellschaftliche Fortschritte das Ergebnis ihrer Kämpfe sind.
Bienvenido a la radio.
Hola, 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 hola.
Gracias por escuchar Radio Victoria.
Radio Voces, donde tu voz se escucha.
Radio Comunitaria, el contrapeso a bueno, tantos medios de que le meten tanta chatarra.
Onda Rheinhörer.
Hoy hablando de la compañía minera que quieren adueñarse de mi tierra y de...
Reportajes de nuestras radios comunitarias amigas.
Para servirle, dígame.
Übersetzt, kontextualisiert und zusammengefasst.
Mujeres. Es cierto, a nosotras nos interesa que nos escuchen. Creemos que a ustedes también les gusta escucharnos. El programa Mujeres, formamos parte del movimiento de mujeres en el mundo.
Onda sprach mit Radio Lora aus Zürich. Irene, Hemasara und Nekane berichten von ihrem Programm Mujeres und dem feministischen Space, den Radio Lora stellt. Radio Lora gibt es schon seit 1981. Es sendete zunächst aus dem autonomen Jugendzentrum als Piratensender und erhält dann 2 Jahre später eine Sendegenehmigung. Seitdem, also seit über 40 Jahren, ist Lora on air.
Ich kam über einen Freund zu Radio Lora. Er überredete mich, da ich eigentlich nicht aktiv werden wollte. Zu tief saß damals die Erinnerung an die Militärdiktatur in Argentinien. Aber sie überzeugten mich mitzumachen und jetzt bin ich schon seit 29 Jahren bei Radio Lora.
Esas palabras las saqué.
Das Programm der Frauen ist sehr interessant, weil es nicht nur für Lateinamerika gedacht ist, sondern für Frauen in der ganzen Welt.
Seamos felices, dennos buena vida y útil existencia, que así sea.
Sí.
Y el otro objetivo de mujeres es...
Unser Programm ist auch für Migrantinnen und spanischsprachige Frauen gedacht, die diesen Raum vorher nicht hatten, um sich zu informieren und auszutauschen. Natürlich richten wir uns auch an die migrantische Community, die uns zuhört.
Aprendimos y seguiremos aprendiendo con ustedes en el correr del tiempo. Eso sí, avisos machistas no aceptamos.
Radio Lora baut eine Brücke der Kommunikation für spanischsprachige Menschen. Hier gibt es viele, die kein Deutsch sprechen. Und so haben sie dienstags die Möglichkeit, etwas aus ihren Ländern zu erfahren.
Außerdem unterstützt Lora auch Migrantinnen ohne Papiere. Zum Beispiel bei der Suche nach AnwältInnen, Beratungsstellen und Frauenhäusern. Zusammen mit Irene Rodriguez macht seit kurzem auch die exilierte guatemaltekische Umweltaktivistin Lolita Chavez beim Programm Mujeres mit.
Buenas tardes, Lolita, gracias por estar acá.
Gracias.
Adiós, compañeras. Chao. Hasta la próxima. Agur.
Agur.
Agur, agur.
Einmal im Monat senden Frauen aus El Salvador eine Sendung von Frauen, die im El Salvador im Gefängnis sitzen, da ihnen vorgeworfen wird, abgetrieben zu haben. Kulturbruch heißt die Sendung, zu der im Mai verschiedene lateinamerikanische Künstlerinnen eingeladen wurden.
Voy cantando mis pasiones. Desde el centro un palpitar.
Son artistas que tocan también en vivo.
Hier spielen auch KünstlerInnen live. Das ist total schön, weil es mir ein bisschen meine lateinamerikanischen Wurzeln näher bringt.
También, por ejemplo, a mis raíces, ¿no?
Que no cesa. Muestra.
Nikane arbeitet mit anderen 7 Personen angestellt bei Radio Lora. Die Betriebsgruppe, wie sie sich nennt, von Radio Lora sorgt dafür, dass etwa 300 Radiomachende einen Platz zum Senden haben. Nikane koordiniert die feministische Redaktion für Frauen und Flinter.
In Radio Lora ist muy importante.
Radio Lora ist es wichtig, die Mikrofone den Personen zu geben, die kämpfen und von ihren Kämpfen berichten. Wir verstehen uns als Spiegel der linken feministischen und revolutionären Bewegung in
Zürich.
Der ehemalige Piratensender, der aus den Protesten und Unruhen der 80er Jahre entstanden ist, bleibt seiner Gründungsidee treu.
Die Bewegungen kommen zu Lora, auch die migrantische Community. Sie war zum Beispiel in sozialen Kämpfen Lateinamerikas organisiert. Radio Lora ist es sehr wichtig, nicht nur über das zu berichten, was schlecht läuft. Hier berichten wir aus einer Widerstandsperspektive.
Das ist Radio Lora. Wollt ihr mehr hören? Geht auf die Webseite lora.ch. Und das Programm Mujeres läuft jeden Dienstag von 15 bis 16 Uhr, auch online.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de.